Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass wir uns alle hier in seiner Gegenwart willkommen heißen oder wissen dürfen. Und ich würde gerne auch einmal Dank sagen im Gebet. Allmächtiger Vater, Schöpfer Anfang und Ende, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wir preisen dich, wir ehren dich und danken dir, dass wir in dir vereint sind, dass wir durch dein Opfer, welches du erbracht hast, in deinem eingeborenen Sohn, Jesus Christus, dass wir den Weg zurück zu dir geebnet bekommen haben. Und danke dir, unser König und Erlöser, dass du wahrhaftig auferstanden bist, zur rechten Seite Gottes sitzt und unseretwegen den Vater um seinen Geist, den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist gebeten hast. Wie reich sind wir beschenkt, was für ein Segen bist du in unserem Leben. Danke dir für diesen Morgen, danke dir, dass du der Fels bist, den wir gerade in Zeiten wie diesen umso mehr schätzen. Danke, dass du uns so geborgen in dir hältst, obwohl Sachen geschehen, die wir so nicht verstehen können und wahrscheinlich auch nicht werden. Aber danke, dass wir dein Wort haben. Danke dir für diesen Morgen und danke für die Botschaft, die du für uns bereithältst. Du, unser allmächtiger Versorger. In Jesu Namen. Amen. Ja, Rudolf hat ja gerade schon mal die Umstände, in denen wir uns befinden, angesprochen. Und wenn wir uns jetzt mal vergegenwärtigen, wir sind jetzt im Jahr 2022, April. Und vor 2 Jahren hat das Ganze begonnen, dass wir mit einer Situation konfrontiert wurden, die, glaube ich, keiner von uns so vorhersehen konnte. Und zu diesem Ganzen gesellt sich jetzt noch die Situation zwischen Russland und Ukraine. Also das verlangt einem ja schon wirklich sehr, sehr viel ab. Die Fragestellung, immer wenn einem das so durch den Kopf geht, ist ja die, wie gehen wir damit um und was machen wir daraus? Was machen wir daraus dahingehend, was kann mich diese Krise, Pastor Helmut hatte ja mal in einer Botschaft gesagt, jede Krise hat seinen Ausweg. Was ist jetzt für uns Christen der Ausweg aus so einer Situation? Wie können wir damit umgehen? Und der Zeitungsartikel, aus dem Rudolf gerade gelesen hat, zitiert es ja wunderbar und bringt es ja sehr gut auf den Punkt. Es ist die Zeit der Evaluierung, dass wir mal bewerten, oder wir können festhalten erstmal, wir leben in einer Welt, die wir so nicht geschaffen haben. Wir dürfen darin wohnen. Und wir Menschen, bleiben wir jetzt mal auf dieser übergeordneten Ebene, tun alles dafür, dass sie so aussieht, wie sie ist. Und wenn wir als Christen jetzt mal der Fragestellung nachgehen, was bedeutet das für uns? Was ist der Auftrag, den wir jetzt da mitnehmen sollen? Und auch da nochmal der Querverweis auf das, was Rudolf gerade zitiert hat. Ihr Lieben, lasst uns gerade in diesen Zeiten auf das fokussieren, was nicht nur uns, nicht für uns, sondern auch unser Umfeld, was uns nach vorne bringt, was uns weiterhilft, was uns Kraft gibt. Ja? Da kann es nur das Wort sein. Die heutige Botschaft nennt sich jederzeit. Basis bildet da Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Und wir nehmen uns jetzt mal direkt alle Verse vor. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten aber sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf! Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Das ist jetzt ein Text, das bringt den Charakter der Bibel ja sehr gut auf den Punkt. Es verlangt uns sehr viel ab, wenn wir sowas lesen. Wir fühlen uns natürlich angesprochen, das ist für uns. Und dann lasst uns doch jetzt mal jeden Satz eins zu eins durchgehen, was wir da mitnehmen. Also wir entnehmen jetzt dem ersten Satz: Wenn der Menschensohn kommt. Hier ist die Rede von der Wiederkunft Jesu. Und er vergleicht es, das Himmelreich, wie mit 10 Brautjungfern. Die Brautjungfern sind Christen. Christen wie du und ich. Christen, wissen wir, dass das Christen sind? Wir können das sehr gut erkennen. Sie hatten Fackeln. In manchen Übersetzungen ist auch die Rede von Öllampen. Und dem nicht genug, sie hatten auch einen Ölvorrat. Also die Öllampen waren bis mehr oder weniger mit Öl gefüllt. Gut. Eine Person, die Jesus nicht kennt, hat keine Öllampe, geschweige denn einen Ölvorrat. Wir sehen hier ganz klar, es sind Christen gemeint. Der Adressat oder die Adressatengruppe sind Christen. Jesus teilt hier ein in zwei Gruppen. Die eine Gruppe und die andere Gruppe. Er sagt, die einen sind töricht, die anderen sind klug. Was jetzt die einen töricht erscheinen lässt und was die anderen klug macht, werden wir gleich sehen. Die Gemeinsamkeiten auf jeden Fall sind: Es sind alles Brautjungfern, sie alle haben Fackeln. Und sie alle haben mehr oder weniger einen gewissen Ölvorrat. Alle wurden auch müde und alle schliefen ein. Der Unterschied jetzt, was wir jetzt nur aus den Passagen von 1 bis 5 entnehmen können, ist der Ölvorrat. Das ist der einzige Unterschied, was wir jetzt aus diesen paar Zeilen mitnehmen. Es scheint sich hier um den Ölvorrat zu handeln. An dieser Stelle, ihr Lieben, einen Blick mal zurück ins Alte Testament, dritte Buch Mose, dritte Buch Mose, Kapitel 6, Vers 5a und auch 6. Da lesen wir: Das Feuer auf dem Altar soll auf ihm brennend erhalten werden. Es soll nicht erlöschen. Darum soll der Priester morgen für morgen Holz darauf anzünden. Und in Vers 6: Ein beständiges Feuer soll auf dem Altar in Brand gehalten werden. Es soll nie erlöschen. Jetzt kann man sagen, ja, das ist die Aufgabe des Priesters. Was hab ich jetzt als Christ damit zu tun? Ein Blick jetzt ins Neue Testament. Da lässt uns nämlich Petrus im 1. Petrus 2, Vers 9 wissen, dass wir alle, wir Christen, wir sind die königliche Priesterschaft, ein von Gott erwähltes Volk, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Also Aufgabe des Priesters, sich um das Feuer zu kümmern. Gehen wir jetzt auf den Text, den wir jetzt gerade hier in Matthäus 25 nehmen. Ölvorrat. Unsere Aufgabe ist es, uns um den Ölvorrat zu kümmern. Mitten in der Nacht, so geht es in Vers 6 weiter, ertönte plötzlich der Ruf, also zu einem Zeitpunkt, der unvorhergesehen kam. Er trifft uns unvorbereitet, wenn man so möchte, oder kann uns unvorbereitet treffen. Ein Zeitpunkt, den wir nicht wissen, und in Matthäus 24, Vers 36, ist eine sehr, sehr wichtige Information, bekommen wir auch von Jesus mitgegeben, dass selbst die Engel, noch der Menschensohn selber, noch Jesus Christus selber, um diesen Zeitpunkt weiß, wann die Wiederkunft unseres Herrn von Jesus selbst sein wird. Es weiß nur der Vater. Auch hier nochmal die Gemeinsamkeiten. Alle Brautjungfern wachten auf. Alle machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen, sie herzurichten. Aber der Unterschied liegt auch hier ganz klar wieder in dem Öl, in den Ölreserven. Und darüber hinaus lassen die Klugen die andere Gruppe wissen, wir können euch nicht abgeben. Das scheint ja auch irgendwie ein kleiner Widerspruch zu sein zu dem, dass wir doch unseren Nächsten was abgeben müssen und so weiter, was ja auch vollkommen, das ist ja nicht verkehrt. Aber hier bekommen wir mitgeteilt, dass wir hier nichts abgeben können. Es funktioniert nicht, es lässt sich nicht machen, aus welchen Gründen auch immer. Ölvorrat kann nicht abgegeben werden. Es reicht sonst weder für einen selber, sonst für die nächste Person auch nicht. Also weder für mich noch für die nächste. Der Auftrag oder der Hinweis, geht doch zu einem Kaufmann und holt es euch selbst. So wie der Vers gerade aus 3. Mose oder die Verse 5a und 6 lässt uns auch Römer 12, 11 ganz klar wissen, was diesbezüglich unser Auftrag ist. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes in euch immer stärker werden. Dient dem Herrn. Es schlägt ja alles in die gleiche Kerbe. Es ist unser Auftrag. Wir haben uns in der Zeit bis Jesu Wiederkunft darum zu kümmern, dass unsere Ölreserven nicht nur ein bisschen gefüllt sind, sondern dass sie bis zum Anschlag und sogar darüber hinaus, dass sie voll sind, voller, am vollsten und sogar überlaufen. Dient dem Herrn. Das ist unser Auftrag. Und wenn wir im Leib Christi dieses nicht verkennen, dieses nicht erkennen und danach handeln, begeben wir uns in eine Situation, die wir so nicht haben möchten. Denn nämlich, während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, sie sind weggegangen, sie sind der Aufforderung nachgegangen, sich Öl zu holen, geschah Folgendes: Der Bräutigam kam, nahm sich die fünf Klugen mit, begaben sich in den Hochzeitssaal, und dann wurde die Tür geschlossen. Als die anderen kamen vor verschlossener Tür, jetzt hatten sie ihren Ölvorrat. Herr, Herr, mach uns doch auf. Und die Antwort Jesu, als ich das erste Mal gelesen habe, also ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, die ist ja schon ja, so, wie sie ist. Ich kenne euch nicht. Das heißt, wir Christen bekommen von unserem Herrn, den wir in der Kirche, wir sind schön in den Gottesdienst gegangen, wir haben vielleicht einen Dienst verrichtet, wir haben uns oder wir scheinen uns dem Herrn hingegeben zu haben. Wir reden ja hier von Christen und er sagt uns dann, er lässt uns wissen, ich kenne dich nicht, ich kenne euch nicht. Das ist schon ein Brett, das ist ein dickes Brett. Dem schließt er an, er gibt uns hier ganz klar auch nochmal ein Mandat mit, seid wachsam. Und dieser Wachsamkeitsaspekt, ihr Lieben, ist genauso das, was Matthäus 25 in Vers 24 vorausging. Da haben wir den Vergleich mit dem treuen und dem bösen Diener, Wachsamkeit. Davor haben wir den Vergleich mit dem wachsamen Hausherrn, Wachsamkeit. Davor haben wir auch wieder den Aspekt der Wachsamkeit. Also Wachsamkeit ist der Punkt, der hier anvisiert wird. Wir wissen weder den Tag noch die Stunde. Wir sollen, dürfen und müssen vorbereitet sein. Das ist es. Wir müssen vorbereitet sein. Ja, wie kann man das machen? Wie soll das geschehen? Jetzt lasst uns vielleicht mal darauf mehr ein bisschen praktisch werden. Wir wissen ja, Jesus ist das Wort, Jesus ist das Brot des Himmels. Und wie ist das Volk Israel im Alten Testament mit dem Manna, dem Brot des Himmels, umgegangen? Da war auch ganz klar die Vorgabe unseres Vaters, jeden Tag, jeden Morgen das Brot zu sammeln. Und zwar so viel, dass es für den Tag reicht. Ja. Natürlich gab es da auch welche, das ist ja menschlich, die meinten dann vielleicht ein bisschen mehr sammeln zu müssen. Es wurde schlecht. Also, Brot sammeln für einen Tag, außer am Samstag, da durfte man für den Sonntag mitsammeln, aber ansonsten tagtäglich, morgen für morgen Brot sammeln. Und wir wissen, Jesus ist das Brot des Himmels, unser Brot des Himmels. Was ist dann, wie kann dann meine Antwort als Christ darauf sein, wie sammle ich das Brot für mich, dass ich tagtäglich, und hinzu kommt ja auch, im Vater Unser haben wir die Stelle, unser tägliches Brot gib uns wann? Nicht gestern, nicht morgen, sondern heute. Was ist das tägliche Brot, welches wir sammeln dürfen, tagtäglich? Es kann nur das Wort sein, ihr Lieben, dass wir uns mit dem Wort auseinandersetzen. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus ist der Weg. Und dass wir uns tagtäglich unser Manna holen und durch den Tag kommen und das tun, wozu wir berufen sind, wo jeder einzelne von uns aus der Welt herausgerufen wurde und wofür unser Herr mit seinem Leben bezahlt hat. Und es gibt einen Pastor, der auch schon heimgegangen ist, der hatte an dieser Stelle auf seinem Grabstein steht auch eine richtige Botschaft, die auch sehr, sehr an so einen Text anknüpft. Er sagte, er stellt eine Frage, ist das Leben, was ihr lebt, es wert, dass Jesus sein Leben gegeben hat? Also das ist ein Satz, den kann man, ja, ich sage hier nochmal, natürlich. Ist das Leben, was wir leben, was ihr lebt, es wert, dass Jesus sein Leben gegeben hat? Also auch da, es verlangt einem sehr viel ab und das ist man nicht nur so dahergesagt, das kann man auch 2-3 Mal und das wird einen auch weiter beschäftigen. Warum, dann, das knüpft natürlich daran an, warum hat Jesus sein Leben gegeben? Sehe ich mich, kann ich mich selber als Einzelnen an dem Kreuz sehen? Ist es so, dass ich dann erkennen darf, dass es nicht die Juden sind, die Pharisäer, die Jesus daran gebracht haben, dass es nicht die Juden sind, sondern das ist meine Schuld, meine, Patricks Schuld, für mich. Deswegen musste er da dran gehen. Für mich als Einzelnen. Wisst ihr, und davon hängt so viel ab. Wenn wir nicht erkennen, was in Genesis geschehen ist, so, ja, dann werden wir auch nicht erkennen, was an Ostern geschehen ist. Das ist so miteinander verwoben, das kann man nur im Gesamten sehen und davon hängt doch alles ab. Es ist doch das tägliche Brot. Da könnte man ja sagen, ja, tägliche Brot, Heiliger Geist. Ich habe mich doch zu Jesus bekannt. Ich bin noch mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das ist auch richtig. Wir sind alle, Gott sei Dank, mit dem Heiligen Geist versiegelt. Aber das ist doch nicht alles. Es geht doch weiter. Wenn wir jetzt uns vorstellen, ich bin mit dem Heiligen Geist versiegelt. Ich sage das jetzt mal ganz provokativ. Ich habe das Ticket gelöst. Ich sitze in der Arche. Mir kann es ja nicht mehr passieren. Ich bin ja sicher. So kann man denken, natürlich. Aber das zeigt ja dann auch wieder so das, was Paulus immer oder worauf Paulus angedeutet hat. Liebe Kinder, warum nennt er uns Kinder? Weil wir noch geistlich Kinder sind und dabei bei so einer Vermutung vergessen, dass es nicht um uns geht. Es ging noch nie um uns. Erstmal geht es um Vater, Sohn, Heiliger Geist und dann geht es immer um den Nächsten. Jesus hat sein Leben gegeben und das Gleiche wird von jedem erwartet, der sich Christ nennt. Jesus ist der Gesalbte, Christus. Wir nennen uns Christen. Das ist auch etwas, Abraham und Sarai, als ihnen der Herr erschienen ist und sie dann mit ihm wandelten, haben auch einen neuen Namen bekommen, Abraham und Sarah. Wenn wir uns zum Herrn bekennen, heißt es auch, ich nicht mehr, sondern ich bin der Christ. Das steht als Erste. Ich bin dann nicht mehr ich bin ein Christ. Und was ist die Aufgabe des Christen, ihr Lieben? Das ist es, worum sich alles dreht. Davon hängt alles ab. Wir können uns auch mal vielleicht als Beispiel, um das nochmal dann auch abzurunden, einfach mal vorstellen, ein Glas Wasser, ja, ein Viertel gefüllt, ja, ganz sauberes Glas Wasser, ein Viertel gefüllt. Dann haben wir noch ein Glas Wasser, was bis zum Anschlag gefüllt ist. Und dann haben wir noch ein Glas Wasser, was nicht nur bis zum Anschlag gefüllt ist, sondern unter einem Wasserhahn steht und überläuft, unter einem laufenden Wasserhahn. Und das ist vielleicht mal ein Bild. Das Letztere ist es, wozu uns der Heilige Geist bringen möchte, dass wir permanent, dass aus uns das lebendige Wasser fließt. Nicht, weil wir es könnten, sondern weil der Geist in uns das Wasser fließen lässt. Und ich hatte mal mit einem Bruder über dieses Bild gesprochen. Das war in der Bibelstunde hier. Und er sagte dann, das Beste dabei ist bei diesem Bild, dass die Wasserrechnung schon bezahlt ist. Ja, also das ist, die Wasserrechnung ist bezahlt. Und der zweite Aspekt dabei ist, bei dem ersten Glas sieht man das Glas, es ist ein Viertel gefüllt. Bei dem zweiten, man sieht, es ist bis zum Rand gefüllt. Aber was steht denn, also wir sehen bei beiden, bei dem ersten und bei dem zweiten sehen wir immer das Glas, was dementsprechend gefüllt ist. Bei dem dritten, was nehmen wir denn dann wahr? Wir nehmen ja nicht wahr, da ist ein Glas, sondern wir nehmen das Überfließen wahr. Seht ihr, das Überfließen, der Überfluss ist das, was dann im Fokus liegt. Und darum geht es, was wir anstreben sollten mit allem, was uns ausmacht. An dieser Stelle ist es vielleicht auch mal wichtig, uns nochmal einen Blick auf die Jünger zu ermöglichen. Sie gingen 3 Jahre lang in die Lehre bei Jesus, bei unserem Herrn und Heiland, nahmen alles auf, was er ihnen mitgegeben hat und taten sich dennoch schwer, seine Lehren zu verinnerlichen. Das ist ja diese menschliche Seite, die Bibel uns niemals vorenthält. Ja, immer dieser menschliche Aspekt. Auch nicht, um auf uns draufzuhauen, guck mal, ihr seid Versager. Nein, darum geht es ja gar nicht. Wir haben es ja auch vorletzte Woche, als Jörg hier gepredigt hat, hatte er ja nochmal den Simon Petrus, oder auch letzte Woche, Pastor Helmut hat ja auch nochmal die Szene, als Simon Petrus bei der Gefangennahme Jesu das Ohr abgeschlagen hat. Das sind alles menschliche Sachen. Dreimal Verleugnung Jesu von Simon, ja. Unglaube von Thomas, ja, der sagte, der Herr ist wiedergekommen. Ich glaube das erst, wenn ich hier die Wunden sehe oder hier meinen Finger in die Seite reinhalte. Der Verrat von Jesus, von Judas, Streit der Jünger beim Abendmahl, ja, bevor er gekreuzigt wurde, und auch von mir aus das Ohrabschlagen von Simon. Das sind ja alles Szenarien, die heben diese menschliche Seite hervor. Ja? Die Schrift lehrt uns aber in Römer 7, dass alles Menschliche, die menschliche Seite, im kompletten Gegensatz zu dem Vater steht. Also alles, was wir Menschen, wie wir denken, und da vielleicht auch mal die Szene, als Jesus seine Jünger gefragt hat, sag mal, was sagen die Leute denn, wer bin ich? Ja, und Simon Petrus hat geantwortet und er sagt, guck mal, Jesus sagt zum Simon Petrus, das hat dir dein menschlicher Verstand, hat dir das nicht gegeben. Das ist vom Vater gegeben. Auf dir werde ich die Gemeinde bauen, die Kirche bauen und. Er hat natürlich erkannt, dass diese Information, die Simon Petrus da Jesus hat wissen lassen, dass es nicht von ihm selber kommt, aus ihm selbst heraus, sondern das wurde ihm gegeben. Nur um ein paar Zeilen später dann von ihm zu hören, als die menschliche Seite, ihr Lieben, in Simon Petrus rauskam, in der Situation, als Jesus seine Jünger hat wissen lassen, guck mal, ich werde bald von euch gehen, ich muss sterben. Was hat Simon Petrus gesagt? Nein, das sei weit weg von dir, das darf nicht passieren. Die Antwort von Jesus darauf war, weiche von mir, Satan. Er redet zu der gleichen Person, die er zuvor so gelobpreist hat, gewürdigt hat, was er gesagt hat. Und dann sagt er ihm direkt ins Gesicht, weiche von mir, Satan. Warum? Was du redest, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. So steht es in der Schrift geschrieben. Also wir sehen die menschliche Seite. Wenn ich jetzt hier als Person, die jetzt hier gerade vor euch steht, wenn ich etwas machen möchte, aus mir heraus, steht das im kompletten Gegensatz zum Vater. Erkennen wir das? Können wir das erkennen? Was uns da mitgeteilt wird, ja? Also alles, was wir aus uns selbst heraus tun möchten, ist, das Alte Testament würde sagen, ist Götzendienst. Wir haben es mit unseren Händen geschaffen. Ich bin ja derjenige, der jetzt was kreiert hat. Ich. Er. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das Ich spielt da eine untergeordnete Rolle. Wir halten also fest, die 3 Jahre Lehre bei Jesus war, wenn man so möchte, ein externer Prozess. Und das kam ja auch nochmal interessanterweise in dem Zeitungsartikel, jetzt gerade mit Putin nochmal. Es ist ein externer Prozess gewesen. Und wie sich der externe Prozess auf jeden Einzelnen von ihnen ausgewirkt hat, haben wir gesehen. Solange Jesus da war, Jesus hat mit ihnen geredet, er hat ihnen die Lehre vermittelt und dennoch taten sie sich schwer. Ja, sie taten sich schwer. Erst mit Jesu Himmelfahrt ist etwas passiert. Und Jesus selber sagt ja auch, ich muss gehen, ich muss euch verlassen, dann wird was passieren. Und da lasst uns jetzt mal den Fokus drauf richten. Denn was dann passieren wird, befähigt jeden einzelnen Christen, wozu? Zeugen zu sein. Zeugen, nicht nur Schauende, ja, nicht nur, wie sagt man, ein Schaulustiger zu sein, sondern Zeugen zu sein. Wir bekommen die Kraft, Zeugen zu sein. Zeugen, ja, wofür denn? Für all das, was Jesus, um das bezeugen zu können, was Jesus vermittelt hat. Ab Pfingsten also hat ein interner Prozess begonnen. indem die Herzen gereinigt wurden, indem die Herzen gereinigt wurden und die Jünger befähigt wurden, Zeugen sein zu können. Der Maßstab, den uns die Schrift vorgibt, ja, dann könnte man jetzt auch vielleicht sagen, wenn man sich in einem Gespräch mit jemandem befindet, der vielleicht noch nicht Christ ist oder noch nicht lange Christ ist, dann sagt man so vielleicht, da wird mir aber richtig viel abverlangt jetzt so. Wie soll ich das denn schaffen? Und das ist eine spannende Frage. Ich alleine werde das nie schaffen. Wir alleine, aus uns selbst heraus, und dann nochmal die menschliche Natur, ist doch dazu nicht imstande, das zu machen. Da brauchen wir Hilfe, göttliche Hilfe, den Beistand, den Helfer, den haben wir auch bekommen. Möchte ich eben das Glas sein, was dann nicht nur bis zum Rand gefüllt ist, sondern, oder möchte ich als Glas unter einem fließenden Wasserhahn stehen? Das ist ja meine Fragestellung. Das muss sich jeder Einzelne selbst, das muss man selber aufdröseln und vielleicht auch so wie Jakob, bevor er Israel wurde, vielleicht auch mal ringen mit Gott. Das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, oder ein Vers geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Vater, ich muss das jetzt mit dir ausmachen. Wir müssen das klären. Ich kann das nicht weitermachen. Das sind solche wichtigen Momente, eben Christ sein, ihr Lieben, die uns weiterbringen. Ich kann doch nicht einfach darüber hinweglesen und sagen so, ja, okay, ich kenne euch nicht. Wer kann da gemeint sein? Ja, da sind ja die Brautjungfern und ich fühle mich da ausgeklammert. Das bin ich nicht. Lasst uns die Hilfe des Heiligen Geistes nehmen, in Anspruch nehmen, wirklich in Anspruch nehmen, um uns damit auseinanderzusetzen, dass uns sowas aufgeschlossen wird. Wir lesen auch in ein Vers noch in Epheser 5, 18 einen ganz entscheidenden Hinweis. Da sagt Paulus zu der Gemeinde in Ephesus, eine Gemeinde, da sind Christen, das dürfen wir auch nicht vergessen, die haben sich zu Christus bekannt, die wurden auch wahrscheinlich schon, sind getauft worden, ja, er redet zu ihnen ganz klar, werdet voll Geistes. Und die Elberfelder Übersetzung, die hat das noch, ich empfinde so, dass sie das noch ein bisschen besser übersetzt hat, werdet voller Geistes. Da ist nicht nur die Rede von voll, sondern voller. Und das ist der Punkt. Streben wir danach jederzeit, jeden Tag, Vater, ich kann diesen Tag jetzt nicht bestreiten aus mir selbst heraus. Ich brauche dich. Gib mir die Kraft, diesen Tag zu meistern, und zwar so zu meistern, wie, dass es ein Wohlgeruch in deiner Nase ist, dass du daran Freude hast, so wie ich heute lebe, das, was ich denke, was ich sage, was ich mache, wie ich meine Kinder erziehe, wie ich meinem Umfeld in der Arbeit begegne und. Ihr Lieben, das ist so gehaltvoll und da hängt so viel von ab. Können wir das erkennen? Sehen wir das? Was uns da mitgeteilt wird? Ja, das ist es, worum es geht. Denn eines Tages, wenn er wiederkommt, kann es doch nur unser Ziel sein, unser sehnlichster Wunsch, nicht vor einer geschlossenen Tür zu stehen. Erkennen wir das? Sehen wir das? Das kann es doch nicht sein. Und lasst uns doch, und dann kommt er auch noch hinzu, wenn wir mal links und rechts gucken, ja, es wird so viel gelehrt, wir haben so viele Möglichkeiten, Zugriff auf die Schrift, und es wird auch so viel, ich sage das ganz offen, Mist gelehrt, was weit weg von der Schrift ist. Davon hängt alles ab. Es kann, also ich wünsche keinem Christen, nicht nur von uns Anwesenden, dass er vor einer geschlossenen Tür steht. Das wünsche ich auch nicht Herrn Putin. Das ist auch nicht unser Auftrag. Wie sollen wir denn leben, ihr Lieben? Das ist es doch, worum es sich dreht. Was bedeutet das Christsein? Ist es, dass ich jetzt hier sonntags hinkomme, ein bisschen Lieder singe und eine gute Zeit habe, wie in einem Gesellschaftsverein? Oder ist es doch was anderes, dass ich hier hinkomme und sage, ich gehe heute in die Gemeinde, ich will dem Herrn begegnen. Ich habe ihn noch nicht so erfahren wie bisher. Wenn er mir heute nicht begegnet, dann kann ich das sagen. Ist das etwas, was in mir brennt? ihr Lieben. Das geht doch nicht. Wir können, und das ist die Zeit, ich persönlich empfinde das so, ihr könnt das gerne anders sehen, interpretieren, die Zeit, in der wir leben, gibt uns die Möglichkeit, das alles mal zu analysieren. Wie, interessanterweise der ganzen Welt, und wie viel mehr uns Christen. Wie habe ich bisher mein Christsein definiert? Was habe ich gemacht? Ist es immer noch so, dass ich sonntags in die Gemeinde kam? Da hat mich der Lobpreis, der hat mich wirklich angesprochen. Die Verse, die da gesungen wurden, da ging wirklich rein. Zack, bin ich draußen, ist das alles wieder weg? Oder kann ich es wirklich festhalten und darüber beten und damit zum Vater gehen und sagen, Vater, der Lobpreis heute, der hat mich so gepackt und die Nachricht, lass diesen Samen, den du mir da gegeben hast, nicht von den Vögeln weggenommen werden oder zwischen den Dornen gestrüpp, sondern lass ihn bitte, bewahre du diesen in mir, gieße ihn, dass er aufgeht, denn ich brauche dich. Oder ist es so, dass wir sagen, nö, ich komme ja mit mir klar, ich brauche nicht. Und Pastor Helmut hat es ja auch schon mehrere Male gesagt, es gibt ja Menschen, die sagen so, oh, wegen mir hätte Jesus nicht ans Kreuz gehen müssen. Da, wisst ihr, wenn man sowas hört, das geht doch ins Herz, das Herz wird doch getroffen. Moment mal, aber da sehen wir auch, wie viele Irrlehre, wie viele Informationen der Schrift noch nicht vielleicht angekommen sind, auch noch nicht vom Kopf ins Herz gedrungen sind. Und da ist ein enormer Handlungsbedarf für uns, das Licht, welches wir sein dürfen, durch unseren Herrn, strahlen zu lassen, ihr Lieben. Strahlen zu lassen, dass unsere Nächsten in unserem Umfeld auch davon, von dem Brot nehmen und dass es sie danach sehnt, von dem Brot nehmen zu wollen. Können wir das erkennen? Denn wenn wir mal bei dem Bild von Noah, das erinnert ja wirklich auch an Noah. In den Zeiten Noahs, die Leute, war so ein Wetter, wahrscheinlich noch viel, viel wärmer als jetzt, die Sonne hat geschienen, die denken sich so, boah, was macht der denn da? Wieso baut der da so ein, was macht der da? Ist das, ach ja, sie könnte vielleicht ein Schiff werden. Wofür braucht der ein Schiff? Schaut mal, das Schiff, das Riesenboot, die Arche, die er gebaut hat, steht ja sinnbildlich für die Gnadenzeit. Und als das Schiff in einer Gegend, wo es nie geregnet hat, als es dann fertig war, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, wer zuletzt lacht, ne, weil das wäre ja sehr, sehr hämisch dann. Interessant ist ja festzuhalten, Noah hat nicht die Tür zugemacht, der Allmächtige hat die Tür zugemacht. Und so ist es ja auch hier. Die Tür ist auf, jeder darf rein. Und unser Auftrag ist was? Was hat Jesus gesagt, bevor er hinaufgestiegen ist? Geht raus, ihr werdet meine Zeugen sein, geht in die Welt und verkündigt. Natürlich kann ich jetzt dann sagen so, ich habe nicht die Gabe, das Talent. Das ist schon mal ein falscher Ansatz. Es geht nicht um Gabentalent. Das wäre ja dann wieder aus mir selbst heraus. Wir brauchen den Heiligen Geist, ihr Lieben. Wir brauchen ihn, bis es nicht mehr geht. Ja, Amen. Und das ist es. Wir brauchen diese Kraft. Nur er in mir wird mir in einer Situation, die ich nicht vorhersehen kann, die Kraft geben, meinen Mund so zu öffnen und das zu sagen, was ich dann weitergeben soll, was ich sagen soll, was ich tun muss. Nicht ich selber. Er in mir, Christus in jedem Einzelnen von euch. Das ist es. Das ist es, wo es sich rumdreht. Und dann, wenn wir eines Tages dastehen, dann heißt es vielleicht wie in diesem einen Gleichnis, nicht eine verschlossene Tür, sondern komm rein, mein treuer Diener. Das ist es doch. Das wollen wir doch hören. Wir wollen doch nicht vor einer verschlossenen Tür stehen. Schaut mal, also und ich habe jetzt noch nicht mal angesprochen, Jünger zu machen. Wie wollen wir denn Menschen zu Jüngern machen? Das funktioniert nicht. Wenn ich mir das vornehme, ist das aus mir selbst heraus, ist das eine Sache. Es kann aber nur durch ihn geschehen. Er ruft uns raus. Er gibt uns die Möglichkeit eines Gesprächs der Jüngerschaft, jemanden in die Jüngerschaft zu führen. Er gibt uns Kinder in unsere Obhut, uns Eltern. und Großeltern. Unser Auftrag kann doch nur sein, die Kinder, Enkelkinder und die Urenkel zum Vater zu führen. Zum Vater zu führen. Das ist schon mal ein enormer Dienst. Und um diesen Dienst, die Tantine und ich, wir haben selber 3 Kinder. Ich komme aus einer Familie, wir waren auch 3 Jungs. Eltern beide berufstätig. Das verlangt einem sehr viel ab. Will ich das aus mir selbst heraus machen, dann reibe ich mich und dann bin ich schnell am Ende. Da brauche ich tagtäglich diese Hilfe, ihr Lieben. Ich brauche die Hilfe, um mit dem Alltag da klarzukommen, weil ich möchte ihm die Ehre geben. Möchten wir ihm die Ehre geben. Bleiben wir in ihm und er wird in uns bleiben. Johannes 15 ist der Aufruf Jesu an die Seinigen. Zum Abschluss, ihr Lieben. Die Wiederkunft Jesu, haben wir ja gesagt, halt mir nochmal fest, geschieht zu einem Zeitpunkt, der uns unvorbereitet treffen kann, unverhofft. Ja? Wir halten fest, einige waren vorbereitet, einige nicht. Und der Vers aus 1. Johannes 2, 28 bringt es sehr gut auf den Punkt. Das ist das Entscheidende, meine lieben Kinder, schreibt Johannes. Bleibt in Christus. Wenn wir mit ihm verbunden bleiben, werden wir bei seinem Erscheinen voller Zuversicht vor ihn treten können. Wir müssen, wenn er wiederkommt, nicht befürchten, von ihm zurückgewiesen zu werden. Das ist an eine Bedingung geknüpft. Das lesen wir hier. Was ist die Bedingung? In ihm zu bleiben. In ihm zu bleiben. Dann werden wir durch die Tür gehen und vor keiner geschlossenen Tür stehen, ihr Lieben. Halleluja. Ihr Lieben, also das ist etwas, wo wirklich nochmal so viel von abhängt. Nehmt das mit auf, brütet darüber, betet darüber und lasst machen. Lasst ihn machen, ja. Ein kurzer Blick zurück. Ich bin in einem Haushalt groß geworden, wo ein Lied, die Amerikaner nennen das Negro Spiritual, das ist ein geistliches Lied, was die Sklaven gesungen haben. Das nennt sich When the Saints Go Marching In. Vielleicht kennt ihr das. Ja, ja. Also mein Vater, der war ein riesen Louis Armstrong-Fan und bei uns lief die Version immer von Louis Armstrong. Ne? Also wenn die Heiligen einmarschieren, ja, wohin einmarschieren, ja, in das Himmelreich, ja, in das ewige Zuhause. Dann geht's weiter, I want to be in that number, when the saints go marching in. Ich möchte dabei sein, du möchtest dabei sein, jeder von uns möchte dabei sein, lass uns danach streben, dabei zu sein, wenn wir Heiligen einmarschieren, wenn Jesus da ist, dass wir mit ihm einmarschieren. Amen. Amen. Amen.